Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Andermatt, Kanton Uri. Da übten früher Tausende von Soldaten die Verteidigung der Schweiz. Heute wird dort der Grundstein für das gigantische Andermatt-Resort von Investor Sami Saviris gelegt. 5 Jahre nachdem der ägyptische Unternehmen zum ersten Mal nach Andermatt kam, wird dort jetzt gebaut. Zuerst ein Hotel, danach Luxusvillen, ein paar hundert Wohnungen, ein Golfplatz, ein Sportzentrum, eine Konferenz- und Konzerthalle und weitere Hotels. Das erste Hotel und 2 Apartmenthäuser sollen 2013 bezugsbereit sein. Wird das ein weiterer Spielplatz für die Reichen, wie es auf der Welt schon so viele gibt? Wie stellt sich der 53-Jährige das Dorf Andermatt in ein paar Jahren vor? Susan Brunner hat Sami Saviris in einem Luxushotel in Zürich getroffen.
Das Tagesgespräch.
Herr Saviris, es ist jetzt soweit, dass die Grundsteinlegung in Andermatt findet statt. Das heißt, jetzt geht's los mit dem Bau.
Jetzt sind wir wirklich richtig in der Ausführung. Was wir bis jetzt gemacht haben, war ja alles planen und planen und wieder planen. Und das gibt jetzt einen großen Unterschied für mich, auch persönlich. Ich identifiziere mich normalerweise mit Projekten erst, wenn es mit ein paar Bagger und ein bisschen Beton dort herumläuft. Dann ist was los.
Und wie geht das vonstatten? Also man fängt jetzt an, eines dieser Hotels zu bauen.
Ja, ich meine, man kann ja sowieso nicht alles auf einmal machen, sonst würde das Dorf darunter unheimlich leiden. Die Prozedur bedingt aber, dass wir gut abtrennen, sonst können die Leute das auch gar nicht gebrauchen, was wir da bauen, wenn da eine riesige Baustelle links, rechts und hinten anfängt und nicht aufhört. Also muss das alles gestaffelt, aber trotzdem gut abgegrenzt werden, damit das, was fertig ist, auch gut brauchbar wird.
Man konnte hier lesen, dass Sie eigentlich nur bauen, was verkauft wird. Und man konnte mal lesen, dass weniger Villen verkauft wurden als vorgestellt. Wie ist eigentlich der Stand der Dinge jetzt?
Ich weiß nicht, warum diese Ultrakonzentration auf Andermatt so fokussiert wird. Wir sind in 8 Ländern. Und die Schweiz war schon von vornherein ein Projekt, wo wir wirklich fest vorhatten, das auf langfristig zu bearbeiten und absolut keine Illusion hatten, dass das eine schnelle Geschichte sein kann oder wird. Und deswegen habe ich auch ganz brave Nummern, also Ziffern gegeben am Anfang. Ich habe ja gesagt, wir brauchen für dieses Jahr nur 100 Millionen, weil der Rest aus der eigenen Tasche kommt. Nicht, weil das alles vorverkauft wird und das wird eben gebaut. Das heißt, in anderen Worten, wir haben sehr viel Eigenkapital vor für das Projekt Andermatt, was wahrscheinlich in anderen Ländern nicht notwendig war. Und deswegen stimmt diese Aussage nicht. Was ich gesagt habe, ist, wir bauen keine Villa, die noch nicht verkauft ist, oder kein Wohnhaus, das nicht verkauft wird. Und das ist ein großer Unterschied als in anderen Ländern, wo wir wirklich nichts machen, bevor ein Vorverkauf stattfindet, um sicher zu sein, dass es ein Erfolgsprojekt sein wird oder nicht. In der Schweiz gibt es für mich absolut keine Zweifel. Und deswegen sind wir schon bereit, sehr viel vorzufinanzieren. Die Hotels, die ganze Infrastruktur, das ganze gesamte Podium wird vorgebaut, bevor wir überhaupt mit dem Verkauf angefangen haben. Ist schon die Planung und die Ausschreibung für das Podium fertig und das finanzieren wir. Nur die Häuser darf man nicht bauen, wenn sie nicht verkauft sind, denn es heißt ja effektiv, dass die Häuser falsch sind. Vielleicht sind sie zu groß, zu klein, zu dunkel, zu hell, was weiß ich. Aber das ist die Gefahr. Das wurde falsch verstanden, glaube ich.
Wie schwer ist es eigentlich, Leute zu überzeugen, dass sie in Andermatt ein Haus kaufen? Also ich denke, wenn ich jetzt mir vorstellen würde, sie kommen auf mich zu und sagen, ja, vielleicht Elguna, da ist es immer schön warm in Ägypten. Und sie sagen, Andermatt, da 50% mehr Regentage als St. Moritz zum Beispiel. Wie schwer ist das, das zu verkaufen?
Wir müssen ganz stark unterscheiden zwischen Leute in der Schweiz selbst und Leute im Ausland. Ein Ausländer, der hierher kommt, kommt erstens, weil er in die Schweiz kommen will. Zweitens, weil er etwas Schweiz besitzen will. Und drittens, weil ihm das alles angenehm ist und ein guter Wechsel ist. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen zu jemandem, zum Beispiel in Rom, in Italien. Der hat schon die Wärme, hat die Sonne. Er geht nicht in die Berge, in die Schweiz, um nach Sonne zu suchen. Das ist für ihn absolut kein Problem, sich mit dieser neuen Wettersituation zu identifizieren, während der paar Tage, wo er Skifahren will oder einfach eine bessere Sicht von Bergen und überhaupt dieser Standard, den er hier in der Schweiz findet, den er nicht zu Hause findet. Das ist eben der Unterschied zwischen eurer Sicht als Schweizer, die ja sowieso hier leben, die alles hier kaufen können und dürfen, gegenüber Ausländern, für die das einfach eine Opportunität ist, endlich mal in der Schweiz kommen zu können, endlich mal in der Schweiz was kaufen zu können. Deswegen haben wir auch erst mit den Schweizern angefangen, weil die ja sehr schwierig sind zu überzeugen, haben wir von vornherein gesagt, lass sie erst mal Zeit alleine. Und wenn wir nicht sehr viel verkaufen, dann haben wir auch ein gutes Alibi, warum es unbedingt notwendig war, diese Klausel von der Lex Koller auszuschalten, damit Ausländer zügig kommen können, leicht kaufen können, ohne die ganze Bürokratie und die ganze Prozedur. Und deswegen haben wir da keine Sorge, wenn die Verkäufe hier in der Schweiz, die ja ausschließlich in der Schweiz gewesen sind in der letzten Zeit, gut oder schlecht laufen. Aber ich möchte Ihnen eins sagen, von den 100 Millionen, die wir für dieses Jahr brauchen, sind schon fast die Hälfte da. Ich meine, wenn ich jetzt diese nächste Woche nach den Sommerferien anfange, wirklich diese Termine durchzuziehen, werden wir mit großer Sicherheit schon die Hälfte in Verkäufe in der Schweiz getätigt haben. Und das ist für mich schon eine Überraschung. Ich dachte nicht, dass das mit Verkauf auf Papier, es ist ja noch nichts gebaut, und dass so viel Zuversicht in dem Projekt gesehen wurde, hier in der Schweiz, dass das mit so viel Verkäufe bereits getan wurde.
Herr Saviris, jetzt geht der Bau los. Was ist das für ein Ort in 3-4 Jahren?
Es ist einfach ein größeres, lebendigeres Andermatt. Ich meine, das Dorf gibt's schon und es hat eine Seele und es ist eine sehr schöne Seele. Das ist wirklich einer der Gründe, warum ich mich in diesem Projekt am Anfang verliebt habe. Weil es so viel leichter ist als meine normalen Projekte, wo ich mitten in der Wüste, auch wenn es eine schöne Landschaft ist, aber es sind keine Menschen da normalerweise, wenn ich hinkomme, es ist nichts da und plötzlich komme ich zu einem Projekt, wo bereits das Wichtigste da ist und meine Aufgabe ist nur, das zu bewahren und aufzubauen und eventuell zu verbessern. Aber ich fange nicht von Null ein. Und das ist für mich eine riesige Entlastung in puncto Aufgaben. Was meinen Sie, wie schwer das ist, in einem Ort wie Elguna, was früher nur Wüste war, eine richtige Stadt mit Seele und mit Leben und mit Kindern in den Schulen und alles, was es sich damit bewegt, Menschen dort für immer zu halten und Menschen dazu zu bringen, zu sagen, das ist mein Zuhause. In einem Ort, was vor 20 Jahren totale Wüste war, im Vergleich zu Andermatt, das es schon seit 500 Jahren gibt. Also in der Hinsicht ist meine Aufgabe hier dieses Mal viel, viel leichter als in anderen Orten.
Was macht die Seele von Andermatt aus? Was ist das, was Sie zum Beispiel...
Das Ort über eine längere Zeit zu Hause nennt. Das ist die Voraussetzung, dass ein Ort eine Seele bekommt oder behält. Dass es keine Gastarbeiter sind, die 2 Monate im Jahr kommen oder auch Einheimische, die in Luzern leben und dann ab und zu mal für die Ferien oder für die Arbeit in der Hochsaison rüberkommen, sondern Leute wirklich langfristig sagen, das ist mein Zuhause. Und deswegen bin ich da ganz stur auf diese Spur, unbedingt Andermatt 12 Monate offen zu halten. So um jeden Preis, selbst wenn wir wirklich das aus der eigenen Tasche finanzieren, dass ein bisschen Aktivität in den schwierigen Monaten, haben wir Anfang November, wo das Wetter miserabel ist und es gibt keinen Schnee und man kann nicht mehr Golf spielen, da müssen wir einfach improvisieren, Festspiele, Konzerte, Konferenzen, Ausstellungen. Hauptsache, es gibt etwas zu tun, damit niemand seine Angestellten nach Hause schicken muss in einem anderen Dorf oder zu einer anderen Stadt. Und dann geht diese Geschichte mit der Seele kaputt.
Herr Saviris, das klingt jetzt ein bisschen wie eine Sehnsucht nach dieser Seele. Sie haben das Beispiel Elguna genannt.
Ich kenne es nämlich, wenn es ohne Seele ist. Ich meine, Guna war nicht von vornherein mit Seele. Ich habe immer gedacht, die Seele kommt an dem Tag, wo schon meine 60 Villen und das erste Hotel gebaut und fertig sind. Aber das stimmt überhaupt nicht. Die Seele kommt erst wirklich dann, wenn die ersten Einwohner das Ort als Zuhause betrachten. ich habe darauf gedrängt, dass wir unbedingt die Erstwohnungssituation in Andermatt bewahren, sonst verkaufen alle Leute ihre Wohnungen als Zweitwohnungen und schon könnte es passieren, dass die Seele kaputt geht. Und dieser Kompromiss, den die Gemeinde und die Gesellschaft und die Leute selbst akzeptiert haben, eben weniger Geld und Wert für ihre Häuser zu haben, damit die Einwohner, die richtigen ansässigen Einwohner, ihre Häuser behalten können und nicht durch den finanziellen Druck oder Temptation, also die
Versuchung.
Die Versuchung geraten, sie an irgendeinen reichen Zürcher oder so zu verkaufen, der dann dreimal im Jahr vorbeischaut. Haben wir das geschafft, indem wir selber beigetragen haben und gesagt haben, wir verkaufen 10% von den Wohnungen eben nur als Erstwohnungen. Und das haben wir sogar freiwillig gemacht, damit wir sicherstellen, dass auch auf dem Podium im neuen gebauten Teil von Andermatt auch wirklich Leute leben, die das als Zuhause betrachten. Und dieser Kompromiss von unserer Seite, denn daran verlieren wir einige Millionen, ist wirklich anerkannt worden von der Gemeinde. Und deswegen konnten sie auch die Bevölkerung überzeugen, dass wenn der Investor, der das nicht machen musste, das freiwillig abgegeben haben, so viele Millionen zu verdienen, dann müssen wir, die Einheimischen, denen das Ort gehört und die wirklich um die Seele arbeiten müssen, sie zu behalten, da müssen wir auch mitziehen. Und das hat gelungen. Und ich glaube, da sind wir schon abgesichert in puncto Seelenverlust. Brauchen wir keine Angst haben.
Außer die Landpreise steigen so, dass es wieder verlockend wird, das zu verkaufen.
Aber wir haben ja sehr viele Orte in Andermatt jetzt nur noch als Erstwohnungen zu verkaufen. Ich meine, es sei jemand beschummelt oder so und meldet sich dort und ist nicht die ganze Zeit dort. Aber in der Regel gibt es genug Wohnungen, die nur Erstwohnungen sein dürfen. Und das ist wichtig.
Andermatt hat eine sehr lange Geschichte, wie Sie ja wissen. Sie haben sich ziemlich damit auseinandergesetzt. Und jetzt, wenn man so das Projekt sieht, und das steht ja noch nicht, da gibt es viele Fantasien, man schaut die Werbevideos und die Idee, die zum Teil, oder der Eindruck, der entstehen kann, ist, es ist ein weiterer Spielplatz auch für die Reichen. Es gibt Luxushotels, es gibt Golfplatz, es gibt Vergnügungsmöglichkeiten für die Reichen. Und die Leute, die dort wohnen, sind eigentlich Teil der Kulisse.
Das stimmt nicht, denn die Einheimischen können genauso gut durch den Golfplatz spazieren gehen, die können genauso gut abends durch die Gassen auf dem Podium gehen und sie können sich alle einen Kaffee oder ein Bier leisten. Die Schwimmhalle dient erst die lokale Bevölkerung, bevor sie überhaupt die Gäste dient. Und die Konzerthalle, die wir da mit Luzern Festival machen, die ist ja jedem offen. Also das stimmt nicht. Ich kann aber nicht ändern, dass einige Leute eben mehr Geld haben zum Ausgeben und sich dann eine teure Flasche Wein leisten, während die Einheimischen den lokalen Wein trinken müssen. Das ist eben nicht Sinn der Sache. Aber zu behaupten, dass die lokale Bevölkerung, die Besitzer vom Dorf, das sind die Leute, die dort leben, keinen Zugang zu irgendeinem Bestandteil dieses Projektes, ist für mich immer ein bisschen ärgerlich, das zu hören, weil ich weiß nicht, wo die Leute diese Idee haben. Es gibt nichts, wo ein Einheimischer, der sich das leisten kann, nicht mitmachen kann. Und das, was nichts kostet, wie zum Beispiel ein Spaziergang durch den Golf oder ein Spaziergang durch die Straßen oder ein Glas Bier in einer Kneipe dort, das kann sich jeder erlauben und es ist absolut akzeptabel.
Die Idee kommt wahrscheinlich, weil es Orte gibt oder wo die Leute dann, wo plötzlich die Lebenshaltungskosten teurer werden, der Boden teurer wird. Aber trotzdem, mir scheint, wenn ich Sie so reden höre, dass Ihnen ganz wichtig ist, dass diese Bevölkerung bleibt, dass sie ja nicht abzieht, weil sonst ist es eine Elguna.
Ja, sonst ist es eigentlich ein Problem. Ich meine, Elguna musste Jahre kämpfen, um Leute zu locken, weil es vorher eine Null-Lösung war. Es gab ja nur Wüste. Und ich habe auch gesehen, wie sehr wir als Gesellschaft daran verdient haben, dass das Ort ganzjährig zu einer Stadt sich entwickelt hat. Es ist keine Illusion oder ein Traum oder so, sondern es ist wirklich eine Erfahrung, mit der ich hier komme, warum ich so stur auf diese Geschichte Seelen erhalten. Unbedingt. weil ich gesehen habe, was das auch für die Firma von Wert bringt, wenn ein Ort zu einer Stadt wird, verglichen mit einem Ort, der nur ein Resort ist, wo Leute ab und zu mal vorbeischauen, wo Haufen Leute dort arbeiten, aber die ganze Familie wohnt ganz woanders. Und dann ist das keine richtige, wahre, einheimische Bevölkerung, die dann entsteht und über Jahre einfach einen Stil entwickelt und eine Art Seele entwickelt. Und deswegen ist das für mich hier ganz klar, wohin es gehen muss.
Sie selbst, wo würden Sie sagen, sind Sie zu Hause?
Im Augenblick auf der Maschine, im Flieger. Es ist, ich kann mich zwar nicht beklagen, ich fliege ziemlich gemütlich und ich liebe das. Ich habe dann Zeit, ich mache keine Anrufe, ich gucke mir nicht mal meine E-Mails an, sondern ich lese Bücher und schaue mir ein paar Kinofilme an, die ich sonst keine, für diese ich sonst keine Zeit habe. Aber trotzdem ist es so, dass ich langsam mich nirgendwo voll als zu Hause fühle, sondern überall ein bisschen. Also ich fühle mich jetzt langsam hier zu Hause, ich fühle mich zu Hause in Kairo, ich fühle mich in Oman jetzt mehr und mehr zu Hause, weil ich dort auch so ein Boot habe, wo ich immer wohne und nicht mehr im Hotel. Und das Boot ist langsam wahrscheinlich in die Marina, die erste Marina ist bald fertig. Und das gibt einem das Gefühl dieser Wiederholung, die wichtig ist, damit man sich zu Hause fühlt. Und dann kommt der Rest später, wahrscheinlich die anderen Länder, Marokko, England, Montenegro. Aber das wird noch lange dauern, bis wir so weit sind. Hier in der Schweiz ist es schneller gegangen, weil eben es einen Ort gibt, wo ich tätig bin, was schon eine Seele hat.
Ich komme nochmal zurück auf die Sehnsucht, weil so wie Sie Ihr Leben beschreiben, ich glaube, so geht es ganz vielen Leuten. Ich denke auch vielen Leuten, die Geschäften, weltweit Geschäften in einer globalisierten Welt, dass man irgendwie immer entweder in der Luft ist, in einem Hotel ist und eigentlich gar nicht mehr irgendwo richtig zu Hause oder man hat auch wenig Zeit. Und dass wie der globalisierte Bürger dann doch irgendwie Sehnsucht hat nach einem Ort, der eben eine Seele hat und wo er sich vielleicht irgendwo davon träumt, dass er sich niederlassen kann.
Da gibt es eine Lösung. Also ich habe auch wirklich in einer von meinen längeren Reisen wirklich dieses Thema mit mir selbst erörtert habe und bin auch zu einer Lösung, zumindest eine Zwischenlösung gekommen. Ich darf nicht mehr in so viele Hotels wohnen und deswegen bin ich zum Beispiel hier in Zürich jetzt auf der Suche nach einer Wohnung.
Aber Sie sind in einem Hotel, wir sind in einem Hotel.
Wir sind jetzt in meinem Hotel, aber ich suche nach einer Wohnung. Und dann heißt es, dass ich auch mehr die Familie mitbringen kann, denn die haben viel mehr Freude, in Zürich zu sein, als jetzt während der Bauarbeit in Andermatt zu wohnen. Und wir haben in Andermatt auch ein Chalet, sodass wir diese Kombination, Zürich ist zu Hause, Andermatt ist zu Hause, wenn die beiden Wohngelegenheiten ermöglicht werden, dann auch in Oman, wie ich vorhin gesagt habe, ich wohne jetzt ausschließlich auf dem Boot. In Guna habe ich schon eine Wohnung seit eh und je und in Kairo auch und in London auch für das Cornwall-Projekt. Und das gibt einem schon diese Muße, dass man einfach nach Hause geht. Es sind zwar viele Zuhauses, aber es geht auch.
Ich möchte noch eine Grundsatzfrage ansprechen. Vorhin haben Sie kurz darauf hingewiesen, Sie können ja eigentlich nicht ändern, wenn Leute wenig verdienen, Leute viel verdienen, dass diese großen Unterschiede sind, dass wir hier in einem Hotel sitzen, wo die größte Suite, glaube ich, so viel kostet, wie eine Verkäuferin im Monat verdient. Hatten Sie nie den Wunsch, das zu verändern?
Nein. Ich glaube nicht, dass der liebe Gott von vornherein alle Menschen gleich viel Materielles geben will. Und es ist falsch zu glauben, dass das Materielle die Freude im Leben diktiert. Und deswegen glaube ich gar nicht daran, dass es notwendig ist, um ein friedliches, schönes Leben zu haben, unbedingt so viel Geld zu besitzen wie der Nachbar. Es sind die Ärmsten.
Das sagen Sie ja aber als sehr reicher Mann.
Kann auch sein, aber ich darf auch als reicher Mann eine Meinung haben. Ich sage aber, ich komme in Kontakt mit so vielen Menschen in meinem Leben und ich habe genug reiche Leute um mich, die total unzufrieden sind mit dem Leben. Was die Leute nicht sehen, ist, dass ein reicher Mann nicht unbedingt ein zufriedener Mann ist. Und viele von diesen Menschen schlafen kaum mehr, weil sie so viele Sorgen haben. Es gibt Leute, die einen Boeing als Privatmaschine haben und was weiß ich, wie viele Firmen besitzen. Aber die Angst, dass das einmal nicht klappt oder die Schulden, die diese Firmen manchmal haben, lassen diese Leute nicht in Ruhe sein und nicht in Ruhe schlafen. Und ohne einen vernünftigen Schlaf kann man nicht am Tag darauf zufrieden sein oder froh sein, und das geht dann weiter und weiter und weiter. Äußerlich sieht es so aus, als ob jeder, der reich ist, froh ist. Ist aber absolute Illusion.
Und Sie?
Ja, ich bin zufrieden, weil ich, für mich ist Geld schon seit einer Weile nicht mehr eine Sorge, sondern nur die Sicherheit und die Freude an dem Leben und an der Arbeit ist für mich zur Priorität geworden. Und ich glaube schon, dass ich das gut im Griff habe, denn ich habe zum Beispiel dieses Jahr bewiesen, dass man auch mit fast 2 Monate Ferien immer noch eine Gesellschaft führen kann. Und das ist für mich wirklich das ist Luxus. Mehr Zeit für Familie, mehr Zeit für Freunde, nicht immer gestresst sein. Mein erstes Termin heute war ja erst um 11. Dieses Luxus ist was wert. Aber einfach zu sagen, der kann sich leisten, in diese teure Suite zu wohnen und der Durchschnittsmensch nicht, dass man wirklich glaubt, dass der Mann, der diese Suite jetzt besucht und dort übernachtet, so eine riesige Freude daran hat, ist absolut, also wirklich, überhaupt nicht wahr. Also der Mann gewöhnt sich daran nach dem 3. Besuch und für ihn ist das einfach ein Zimmer. Genauso wie ein Durchschnittsbürger, der jedes Jahr zum Beispiel nach Andermatt in eins von den Hotels dort ab und zu mal in die Ferien geht und das kleine Zimmer kostet 100 Franken oder 70 Franken und er fühlt sich so zufrieden, dass er wieder mal nach Andermatt kommen konnte und er denkt überhaupt nicht daran, dass es eine Unfreude ist, dass er nicht in der Suite im Chedi wohnt. Daran denkt er nicht.
Sie haben gesagt, der liebe Gott hat das eigentlich nicht so gemacht. Also der weiß schon, weshalb er den einen nicht so viel materiell gibt wie den anderen. Wie wichtig ist für Sie, Sie machen ja auch sozial, also Sie haben viele Wohnungen für Arme gemacht. Wie wichtig ist das für Sie, damit Sie das genießen können?
Wo ich unzufrieden bin in dieser Verteilung, ist, dass das Minimum, das ein Mensch braucht, um ein menschliches Leben zu ermöglichen, für ihn und für seine Familie, in vielen Orten noch nicht erreicht ist. Und dieses Minimum, also ich kümmere mich nicht um diese Diskussion, der ist 1000-mal reicher als der oder der kann sich materiell viel mehr leisten als der andere, sondern ich sage, jeder Mensch hat das Recht auf ein bestimmtes Minimum, weil ohne dieses Minimum kann kein Mensch zufrieden sein. Und dann ist es unfair, dass Leute so viel Geld haben wie ich auch, während andere nicht das tägliche Brot gesichert haben. Daran bin ich bereit mitzuarbeiten und auch mitzufinanzieren, dass das zumindest teilweise weggeschafft wird. Ich fange auch nicht unbedingt nur in Ägypten, sondern ich war einmal in Benin und fand das auch so ziemlich traurig, wie arm das ganze Land ist. Ich meine, da muss man schon etwas daran tun, wenn man kann. Und es gibt auch viele Organisationen, die heute sich damit befassen. Ich nenne jetzt als Beispiel jetzt Habitat. Habitat ist eine Gesellschaft, die ursprünglich von einem Bauunternehmer gegründet wurde, der es zu einem Riesenreichtum gebracht. Und er hat gesagt, ich finde, dass jeder Mensch ein Haus haben muss, ein Zuhause haben muss, damit er erstmal Sicherheit hat, dass er 4 Wände hat. Und dieses Habitat arbeitet sehr stark in Entwicklungsländern, auch in Ägypten. Und wir sind sehr miteinander vertieft in Co-Projekte und so weiter, damit wir da einen ersten Schritt machen, damit viele andere uns folgen, mit dem Wunsch, dass einmal, irgendwann mal jeder ein Zuhause hat, wie es zum Beispiel in der Schweiz ist. Also die Schweiz hat diese Luxussituation, wo kein Bürger ohne 4 Wände übernachten muss. Und das ist schon eine Leistung und das ist die Voraussetzung, dass überhaupt eine Gesellschaft gesund wird und gesund bleibt.
Also es gibt Obdachlose, aber es gibt Notschlafstellen für Sie. Aber das heißt, Herr Saviris, doch ein Wunsch, etwas ein bisschen zu verändern.
Ja, ich meine, ich habe auch entsprechend meine, mein Will geschrieben, also mein
Testament.
Mein Testament geschrieben. Und ich finde sowieso, dass es keinen Zweck hat. Und ich tue den Kindern auch nichts Gutes damit, wenn ich ihnen so viel Geld hinterlasse.
Also das heißt, Sie vererben den Kindern nicht alles, sondern
überhaupt
Wohltätigkeit?
Nicht. Nein, überhaupt nicht. Ja. Und ich habe sogar damit ich habe auch die Entscheidung gemacht, dass ich dieses Teil jetzt schon ausgebe. Denn ich kontrolliere wahrscheinlich besser als die, denen ich das überlasse. Und ich bin sehr eifrig daran, jetzt diesen Teil, der mir nicht mehr gehört, schnell ausgebe. Auch sozialer Wohnungsbau, Krankenhäuser, Schulen und so. Das ist eine Freude. Es ist nicht so, dass ich das mache, weil ich mich nicht wohlfühle, wenn ich das nicht...
Oder Angst vor Gottes Strafe haben.
Nein. Ja. Ich glaube nicht, dass das ein Thema ist. Sondern ich mache das wirklich, weil ich sehe, dass das Freude bringt. Und ich freue mich über die Freude, die ich hier schaffe. Es macht Spaß. Einfach so, stellen Sie sich vor, Sie gehen irgendwo und Sie haben 100 frohe Familien, weil Sie etwas geleistet haben, was Ihnen nichts wegnimmt. Ich meine, ich muss nicht mein Flugzeug verkaufen oder mein Auto verkaufen, um diese 100 Leute jetzt eine Freude zu schaffen. Warum macht man dann das dann nicht? Das wäre albern. Und die Kinder brauchen sowieso nicht so viel Geld. Sonst haben sie auch keine Freude an dem Geld. Das ist die schlimmste Situation, die man haben kann, ist, dass man so viel Geld erbt und dann kann man sich mit keinem Erfolgserlebnis identifizieren, weil der Papa schon alles gemacht hat. Und da sind die Leute, die in diese Situation geraten, sehr oft mit dem ganzen Leben unzufrieden. Also es gibt genug Beispiele für reiche Leute, die nicht zufrieden sind, sage ich Ihnen. Also.
Und zu denen wollen Sie nicht gehören?
Nein, ich gehöre sowieso nicht dazu. Ich brauche mir da keine Sorgen machen.
Herr Sabiris, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.